ARD. Steile These, fast alle von euch kennen das Logo, um das es hier jetzt geht. Dieses rote Logo mit dem lächelnden Dönerverkäufer auf den weißen Tüten, die es immer zum Döner dazu gibt. Es ist omnipräsent, aber wir wissen eigentlich nichts darüber. Zum Beispiel, wer es eigentlich gezeichnet hat und warum es so berühmt geworden ist. Das hier ist Deep Doku und heute erzählt euch Autorin Aileen Doan von ihrer Suche nach den ZeichnerInnen vom berühmten Döner-Logo. Angefangen hat sie
erstmal da, wo der Dönermann auf der Dönertüte schließlich zu Hause ist, im Döner-Imbiss. Weil eigentlich kennt doch niemand das Logo besser als die Leute, die da arbeiten.
Darf ich Ihnen eine Frage für einen Podcast stellen?
Bitte.
Haben Sie auch diese Tüten?
Ja.
Wissen Sie, wer das gezeichnet hat?
Nein.
Aileen hat sich in die Suche so reingefuchst, dass sie einen ganzen Podcast drüber gemacht hat. Obsessed Döner Papers heißt der. Und während sie dafür recherchiert, erfährt sie noch viel, viel mehr. Zum Beispiel über den Struggle der GastarbeiterInnen, die den Döner überhaupt erst nach Deutschland gebracht haben. Weil wir diesen Podcast ziemlich toll finden und spätestens jetzt alle wissen wollen, was hinter diesem Döner-Mysterium steckt, bekommt ihr hier die erste Episode der Döner Papers. Kartell des Schweigens.
Also, wenn ich wählen müsste, was die komischste Frage war, die ich mal auf einem Date gehört habe, dann definitiv die.
Isst du eigentlich viel Döner?
Okay, ja, ich habe einen türkischen Background. Deswegen müssen vermutlich Döner und ich zusammengehören, oder? Ich erzähle das hier, weil aus dieser flapsigen Frage eine Geschichte entstanden ist. Die, naja, wie soll ich sagen, epische Ausmaße angenommen hat. Für mich, für euch, die ihr hier eingeschaltet habt, für den Döner natürlich. Und ja, auch so ein bisschen für den Typen von dem Date, der mir die Frage gestellt hat. Wir sind nämlich zusammengekommen. Keine Ahnung, ob jetzt trotzdem oder gerade weil wir uns so einig waren, dass die Dönerfrage so ein bisschen off war. Jedenfalls ist daraus so ein Insider zwischen uns geworden. So ein kleiner Gag. Irgendwann habe ich ihm sogar dann mal ein Döner-T-Shirt geschenkt. Weiß, mit diesem Logo drauf. Ihr wisst schon, dieses Rote mit dem Dönermann. Der mit dem Schnurrbart, diesem langen Messer und dem Spieß. Der uns immer so ein bisschen freundlich anlächelt. Und der mich gefühlt schon mein ganzes Leben lang begleitet. Zum Feierabend, in der Mittagspause, an irgendeinem gottlosen Imbiss nach einer viel zu gottlosen Nacht. Das Logo ist wahrscheinlich bekannter als die Mona Lisa.
Dann kostet der Döner wieder 3 Euro.
Deshalb hat Steinmeier einen 60 Kilogramm schweren Dönerspieß im Gepäck.
Ich mag Döner, ihr auch. Dieses T-Shirt hier, ja? Söder Kebab, da kann man auch nachts wohlig schlafen.
Zumindest hat es mehr Street Credibility als sie.
Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein.
Nazis essen heimlich Döner, weil sie sich nicht trauen.
Döner Kebab von Absalan. Ein Trinkruhe zum Runterspülen. Lecker.
Denn Döner macht schöner.
Aber jetzt kommt's. Niemand weiß, wer das Logo gemacht hat. Es gibt da keine cute Home-Story vom Creator, keine quirky Reportage aus seiner Independent-Agentur, keine Backstory, keine Namen. Wenn man das googelt, ist da einfach gar nichts.
Wer hat das Logo auf der Dönertüte gezeichnet? Hallo? Hallo? Hallo?
Tja. Und mein Toxic Trait ist, dass ich denke, dass ich das jetzt als allererste jemals herausfinden kann. Ich kann es nämlich einfach nicht aushalten, wenn etwas ungoogelbar sein soll. Und so begann die absurdeste Suche ever.
Ja, hallo, schön, dass es klappt. Sie sind auch schon passend angezogen im Döner-Kebab-Shirt.
Um Gottes Willen, nee, kein Abmahnverein. Als ich mit der Suche nach dem Creator des Döner-Logos also anfange, da denke ich mir noch so, das wird super easy. Aber, oh boy, lag ich falsch.
Nee, wir machen einfach nur eine Recherche, weil wir wissen wollen, woher dieses ganz berühmte Logo ist.
In einer völlig durchgeknallten Aktion ist mir das nachts irgendwann eingefallen, dass ich gesagt habe, wem gehört eigentlich das Döner-Logo?
Die Geschichte des Döner-Logos ist viel mehr als nur ein LOL. Warum kann ich das nicht googeln?
Den dicken Mann im Symbol hätte er nach eigener Aussage nach seinem Ebenbild gestaltet.
Oh crazy, hast du das irgendwie weiterverfolgt?
Nee.
Die Suche nach dem Döner-Logo-Creator, die wird zu einer Geschichte über den Mut einer ganzen Generation.
Dann kam halt Döner-Kebab-Beschriftung dazu, mit diesem klassischen Onkel Ahmed drauf.
Es geht um GastarbeiterInnen und die Vorurteile, mit denen sie konfrontiert waren.
Wenn man so an den Dönermenschen denkt oder an den Dönermann denkt, wie die ihn auf dem T-Shirt kennen oder wie er immer so vorgedruckt ist auf diesem Dönerpapier, dann ist das ja meistens so sehr klischeebehaftet in Form von, das ist irgendein Mensch aus der Türkei, der kann wahrscheinlich kein Deutsch und der verkauft die Döner.
Bei der Recherche begegnen mir die krassesten Rassismen.
Da steht oben, auf Deutsch jetzt übersetzt, steht da Dönerkiller. Ich dachte mir erstmal gar nicht so. Und dann lese ich mir diesen Artikel durch und dann werde ich so wütend, weil denke ich, was hat das mit Döner zu tun?
Und am Ende, da geht es um nicht weniger als um Gerechtigkeit. Darum, denen Ehre zu geben, denen Ehre gebührt.
Warum will es überhaupt eine Immobilienfirma haben? Geld? Also es ist legit geschützt jetzt.
Aber to be honest, manchmal war es doch einfach nur absurd, diese Recherche.
Ihr habt euch ja das beschissenste Thema rausgesucht, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Thema?
Ihr hört Obsessed, Döner Papers. Die sechsteilige Suche nach der Person, die das Döner-Logo kreiert hat. Das ist Folge 1. Kartell des Schweigens. Spannend! So, aber jetzt erstmal, wie unhöflich von mir, dass ich mich noch gar nicht bei euch vorgestellt habe. Ich bin Aylin Doğan, Journalistin, Erzeugnis von migrierten TürkInnen und jetzt schon in dritter Generation in Deutschland. Also die Sorte Deutsch-Türkin, die von Communities spricht. Und den Eltern auch mal dabei hilft, etwas als Rassismus zu benennen und es nicht bei einem
"Das hat er bestimmt nicht so gemeint"
zu belassen. Und mich wurmen eben manchmal so Sachen. So Sachen, die man vermeintlich nicht herausfinden kann. Und die dann zu meiner neuen Lebensaufgabe werden. Von mir und von meinem Team. Generell eh nie ohne mein Team. Auftritt Lea Dakowski.
Und da gab es keine Computer.
Wir gucken uns das gesuchte Logo erstmal genau an.
Ich habe auch noch nie einen Dönerverkäufer mit so einem Kochhut gesehen. Und auch, ja.
Stimmt. Also, ich finde, der sieht eigentlich aus wie so, ja. Oder so ein alter französischer Koch. Ja. So wie bei Ratatouille.
Lea isst ihren Döner vegetarisch, mit bisschen scharf. Und sie war von dem Thema von Anfang an hooked. Deswegen verzeihe ich ihr auch, dass sie den Döner aus Lukas Podolskis Imbisskette zu ihren Lieblingsdönern zählt. Und dann ist da im Team noch Michael Badlewski.
Genau, nee, jetzt habe ich was bestellt.
Michael ist der Dritte im Team und verbringt seine Zeit am liebsten in den absurdesten Recherche-Rabbit-Holes. Und dann spricht er tagelang über nichts anderes mehr. Als allerersten Recherche-Move hat er gleich mal zu enthusiastisch etwas bestellt.
Dönertüten. Snacktüten, weiß mit Druck. Juhu! 1000 Dönertüten. Was ist das denn?
Oh mein Gott.
Hä?
Tja, leider mit falschem Logo.
Auf der Packung ist das Döner-Logo, aber ist einfach ein anderer Typ. Ist vor allem spiegelverkehrt, das Bild quasi. Und ein jüngerer Bursche, der Döner schneidet.
Jüngerer Bursche, ich glaube jetzt nicht, dass ich mich auch noch mit dir beschäftigen kann. Ehrlich gesagt sollte ich Michael nach dieser Aufnahme eh auch noch mal fragen, was er überhaupt damit vorhatte. Anyway, unsere Suche beginnt. Und zwar erstmal da, wo der Dönermann auf der Dönertüte schließlich zu Hause ist. Im Döner-Imbiss. Weil eigentlich kennt doch niemand das Logo besser als die Leute, die da arbeiten.
Darf ich Ihnen eine Frage für einen Podcast stellen?
Bitte.
Ich klappere Dönerläden ab, im Münchner Bahnhofsviertel.
Haben Sie auch diese Tüten?
Ja.
Wissen Sie, wer das gezeichnet hat?
Nein.
Kein Problem, ab in den nächsten Laden.
Und wisst ihr, woher wer das gezeichnet hat?
Mein Ammo, mein Onkel.
Ach, solch mal.
Na, ehrlich.
Wie heißt
aus
der?
Berlin.
Und wer ist dein Ammo?
Mehmet Ali. Er hat das gemacht.
Ach.
Er hat Papierfabrik.
Was hat der für eine Papierfabrik?
Er macht Dönerpapiere.
Und wie heißt die? Einfach Mehmet Ali's.
Döner-Kebab-Papier.
Der hat das gezeichnet. Nein, komm schon jetzt. Ich will das wirklich herausfinden.
Na ehrlich, wissen wir nicht.
Und auch im nächsten Laden.
Merhaba. Hoşbulduk. Darf ich Ihnen eine Frage stellen mit Mikrofon?
Ja, Mikrofon.
Ja, darf ich? Ich kann sonst auch auf Türkisch fragen, weil ich will herausfinden.
Auf Türkisch fragen?
Ja, soll ich Türkisch fragen?
Ja.
Ob Döner Poşeti var ya hani ünlü poşet?
Evet.
Onu kim yaptı o resmi biliyor musunuz?
Bu resmi bu yaptı.
Das war abgehört. Çilesi. Çilesi kim yaptı diye. Bunu yapan, bu icra eden bu Mustafa. Mustafa Korkmaz.
Seit
40 Jahren her.
Nachdem wir aus dem Laden raus sind, gibt's für Lea erstmal die Übersetzung.
Er hat so ein Mist gelabert die ganze Zeit. Echt? Also, ich musste dann ins Türkische wechseln, weil er meinte, er kann nicht so gut Deutsch und so. Er konnte voll gut Deutsch. Aber dann hat er auch gesagt, dass der Typ, der das Dönerfleisch geschnitten hat, der Erfinder ist des Logos. Und dann war ich mir nicht mehr sicher, ob das auch der älteste Laden ist.
Ja.
Und dann habe ich gefragt, okay, wo bestellt ihr eure Tüten? Und dann hat er gesagt, das macht er auch. Dann habe ich gesagt, kann es sein, dass der Mann gar nicht schläft. Ja. Also ja, der macht es unten in seinem Keller mit seiner Familie, diese Tüten. Das stimmt halt nicht. Und dann ich so, können Sie es mir beweisen? Also beweisen kann ich es nicht.
Wer das Logo gezeichnet hat, wissen die Dönerverkäufer also nicht. Aber einen kleinen Hinweis geben sie mir schon noch. Manche verraten mir, bei welchen Gastronomie-Großhändlern sie ihre Tüten bestellen. Ich solle doch da mal nachfragen. Diese Großhändler verkaufen ja meist nicht nur Lebensmittel, sondern oft auch Verpackungen für die Branche. Also zum Beispiel Pizzakartons, Takeaway-Boxen für Nudelgerichte und eben auch Dönertüten mit dem bekannten Logo. Vielleicht wissen die ja etwas mehr zur Tüte. Wir gehen also mal einen Schritt zurück in der Lieferkette. Beziehungsweise Lea. Die telefoniert sich jetzt nämlich erstmal von Großhändler zu Großhändler.
Hallo, mein Name ist Lea Rakowski. Ich habe eine etwas ungewöhnliche Anfrage. Und zwar arbeite ich gerade an einem... Also Sie wissen nicht, wer das produziert.
Hi, mein Name ist Lea Rakowski.
Aber ich hoffe, Sie können mir vielleicht weiterhelfen, weil ich irgendwie sonst nicht so richtig weiterkomme. Und zwar geht es mir um...
Das ist halt einfach so ein Rätsel, was irgendwie noch nie jemand gelöst hat und wir wollen es irgendwie herausfinden.
Könnten Sie mir vielleicht sagen, von wem Sie die geliefert bekommen, weil dann würde ich da mal nachfragen.
Ah, cool. Aufgelegt.
Und ich wollte einfach mal fragen, ob Sie mir da weiterhelfen könnten, wo das Logo
okay,
her...
Könnten Sie mich vielleicht sonst einfach weiterleiten?
Okay.
Perfekt.
Dankeschön.
Okay, hat mich jetzt nicht weitergeleitet, sondern aufgelegt.
Ich sag's, wie es ist. Wer Angst vorm Telefonieren hat, dem empfehle ich mal, einen Recherche-Podcast zu machen. Danach hat man echt gar keine Hemmungen mehr. Aber der Telefonmarathon bringt gefühlt gar nichts. Bei allen Tütenvertreibern, die wir abklappern, läuft es immer ähnlich ab. Entweder weiß man von nichts oder man darf nicht sagen, was man weiß. Was dann aber auch nicht erklärt wird, wieso. Fühlt sich hier irgendwer ertappt oder suchen wir bei den Falschen? Weil die Großhändler verkaufen die Tüte ja nur, aber produzieren sie nicht. Okay, dann gehen wir halt noch einen Schritt in der Lieferkette zurück. Dönerimbiss? Großhandel? Papierhersteller. Die drucken es ja schließlich drauf. Also sie nehmen literally das Logo in die Hand oder von mir aus, sie legen es halt irgendwann mal in so eine Maschine und dann stempeln sie das auf die blanke Tüte. Und bei denen geht das Telefonierspiel jetzt von vorne los.
Ja, hallo, hier ist Eileen Dorn. Ich rufe an aus München.
Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie das mit den Druckereien lief. Wir rufen an. Es heißt, der Chef sei nicht da. Und dann, zwei Minuten später...
Oh mein Gott.
Das ist er, oder?
Ja.
Okay.
Ruft der besagte Chef zurück. Da denke ich mir noch, Jackpot. Wir reden ein bisschen. Und dann wird es schnell weird.
Tamam, görüşürüz. Tschüss.
Das Team kriegt erstmal eine Zusammenfassung.
Also erst hat er gesagt, ich soll ihn in 10 Minuten nochmal anrufen. Ne?
Ja.
Dann hat er gesagt, wie heißen Sie denn? Dann habe ich meinen Namen gesagt und dann hat er gesagt, ach so, sind Sie Türkin? Und ich so, ja, also ja, dann können wir auch jetzt reden.
Mhm.
Und dann habe ich so gesagt, worum es mir so geht und so. Und er meinte so, können Sie mich nächste Woche anrufen? Ne? Dann habe ich gesagt, ach so, warum können wir nicht jetzt reden? Dann meinte ich, er geht jetzt in den Urlaub. Hä, das war richtig komisch. Also nein, jetzt geht nicht.
Als ich ihm also sage, worum es mir geht, macht er auf einmal dicht. Melden Sie sich in 2 Wochen nochmal. Ich bin jetzt erstmal im Urlaub. Tschüss. Aber nach diesem Urlaub in 2 Wochen also, erreiche ich ihn nie wieder. Es ist die ganze Zeit das Gleiche. Wir werden vertröstet, geghostet, aua. Auf einmal sind Leute im Urlaub, mit denen ich gerade noch am Telefon war. Es ist wie verhext. Niemand will mit uns reden. Warum mauern die alle? Ich glaube, es gibt da jemanden, der eine Antwort darauf haben könnte.
Was die ganze Suche so schwierig macht, ist, dass halt einfach jeder das dann irgendwann für sich erkannt hat. Das ist einfach das Ding, das klebe ich da drauf und es gibt auch niemanden, der sich darüber beschwert. Und dann ist es einfach so, ja, Common Sense.
Wenn man nach dem Ursprung des Döner-Logos googelt, dann findet man ziemlich schnell jemanden, der sich auch schon mal auf die Suche gemacht hat. Auftritt Jonas Jansen.
Irgendwann wurde das ja fast so ein bisschen komikhaft, dass ich halt irgendwie so Leute angefragt habe, die irgendwie auf Amazon T-Shirts verkaufen damit.
2020 packt Jonas Pfann auf die Wirtschaftsseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und schreibt folgenden Artikel. Wer hat's erfunden? Von der verzweifelten Jagd nach dem Ursprung des Döner-Logos.
Ich habe in meinem Leben davor und danach nicht so viel Rückmeldung auf den Text bekommen wie auf den.
Jonas Jansen ist ein netter Typ. Blonde Haare. Ja, okay, mehr Beschreibung ist jetzt nicht so easy. Ich sehe ihn nur durch den Zoom-Call. Er sieht auf jeden Fall so aus, wie man sich einen Jonas irgendwie vorstellt, was ich wirklich auf eine sehr liebevolle Art und Weise meine. Er ist Wirtschaftskorrespondent für die FAZ in Nordrhein-Westfalen. Und genau dort hat er auch sein Döner-Awakening erlebt.
Wann hast denn du überhaupt deinen ersten Döner gegessen? Erinnerst du dich noch daran, an dieses Erlebnis?
Boah, da muss ich auf jeden Fall ein Kind gewesen sein. Ich bin in Duisburg aufgewachsen. Da gab es so einen Döner, Augusta Grill hieß der. Und die haben so eine perfekte Soße gehabt. Manchmal, wenn ich jetzt so auf Termin in der Nähe nur bin, fahre ich so einen Umweg, um da nochmal hinzufahren.
By the way, kleiner Tipp, diese Dönerfrage ist echt immer ein super Eisbrecher. Das ist einfach so ein universelles Essen, da findet irgendwie jeder einen Zugang zu. Und irgendwann bleibt Jonas Blick dann bei der Dönertüte hängen.
Da habe ich dann mal irgendwie gedacht, wo kommt das eigentlich her? Aber das ist dann halt so ein Kneipengespräch mit Freunden, ne? Ey, hast du eine Ahnung? Und das hat eigentlich nie zu irgendwas geführt, bis dann mal eine Kollegin sagte, hey, versuch das doch mal rauszufinden.
Jonas macht so ein bisschen die gleiche Reise durch wie wir. Er fängt bei den Dönerverkäufern an, arbeitet sich durch die Tütenvertreiber und endet bei den Druckereien. Und am Ende kommt er auch nicht weiter. Die Leute wollen auch schon damals nicht mit ihm reden. Als wäre da irgendwie was im Busch.
Das fand ich irgendwie ganz lustig, weil das dann so war, als ob ich hier irgendwie die großen Geschäftsgeheimnisse irgendwie... Also es war jetzt keine Panama Papers Recherche, so. Döner Papers Recherche.
Geiler Name für einen Podcast. Aber unabhängig davon, irgendwie auch beruhigend, dass Jonas da wie wir auf so eine Mauer des Schweigens gestoßen ist. Wir haben also da auch nichts falsch gemacht. Stattdessen haben die Leute entweder massivst keine Lust, mit uns zu reden, oder aber da steckt irgendwie noch was anderes dahinter. Irgendwie sowas wie ein Geheimnis. Jonas' Recherche war damals
leider ohne Erfolg.
Wobei, nicht komplett. Jonas wird danach geflutet mit Feedback.
Also wirklich erstaunlich viele Mails, einfach nur, ich habe auch keine Ahnung, wollte nur sagen, cooler Text. Aber auch super viele Leute, die so total hyped waren und gesagt haben, ey, ich habe hier auch nochmal nachgeguckt. Oder wie wäre es damit? Oder auch so super viele Leute, die einfach behauptet haben, sie wären es mal gewesen vor ewigen Zeiten, aber konnten es halt irgendwie null belegen.
Da gibt es, glaube ich, viele Leute, die von sich behaupten, dass sie das mal gemacht haben. Oder einen kennen, der das mal erzählt hat.
Boah, sorry by the way für die Tonquali. Irgendwie hat das Mikro manchmal den Geist aufgegeben. Weiter im Text.
Weil das ist ja auch sowas. Kann ja sein, dass das irgendeiner mal erzählt hat und man kennt irgendwie einen, der, so wie diese urbanen Legenden, die man halt so hat, ja, der hat das auf jeden Fall das erste Mal gemacht.
Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Urban Legends halt. Einfach so Stories, die sich verselbstständigen.
Ich kann euch das mal die Kontaktdaten rüberschicken. Könnt ihr die noch?
Ja, voll gerne. Schickt mir gerne also alle Kontakte. Ich glaube, du hast auch schon gerade eine Mail geschickt und so. Das schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an und würden da überall andocken.
Ich finde es auf jeden Fall total cool, dass er das macht, dass er das versucht rauszufinden. Ich ärgere mich fast so ein bisschen, dass ich es nicht noch stärker nachverfolgt habe.
Wir werden deinen letzten Traum wahr machen und es rausfinden für dich.
Ehrenhaft wie er ist, leitet uns Jonas seine ganzen Hinweise weiter. Während wir uns da also so mal ein bisschen durcharbeiten und aussortieren, was vielversprechend ist und was nicht, landen wir an einer anderen Recherchespur einen Treffer. Lea erreicht jemanden aus diesem ganzen Tütenzulieferer/Papierhersteller-Kosmos, der mit uns reden will. Endlich.
Also er produziert die Papiertüten, die sie verkaufen. Okay, perfekt. Dann frage ich da mal nach. Dankeschön.
Von einem, der die Dönertüten verkauft, bekommen wir die Nummer seines Papierproduzenten. Also von dem, der das Logo auf die Tüte packt. Tamer Algan. Und der geht sogar ans Telefon. Zum Glück ist das hier in diesem Szenario gerade 2022. Hätten wir ihn heute angerufen, wäre niemand rangegangen. Er ist nämlich mittlerweile in Rente. Aber damals ist Tamer Algan also noch der Geschäftsführer von
Dr. Folienwerke.
Ziemlich vielversprechender Firmenname schon mal. Wir erhoffen uns jetzt irgendwie schon, dass er Licht ins Dunkel bringt. Vielleicht sogar sagen kann, von wo seine Druckplatten mit dem Logo her sind, wann er die geholt hat und ehrlich gesagt auch einfach, von wem die sind.
Aber wir wollen das einfach herausfinden. Es ist irgendwie, also es ist ein bisschen ein Mysterium, wer das gezeichnet hat, dieses Logo, weil es ist ja irgendwie überall.
Tamer Algan ist fairerweise am Telefon erstmal ziemlich überrumpelt und eher zurückhaltend. Warum wir das wissen wollen, fragt er uns. Was voll verständlich irgendwie ist. Aber er ist so ziemlich die einzige Person, die aus diesem riesigen Dönertütenkosmos mit uns sprechen will. Deswegen wollen wir unbedingt nochmal mit ihm reden. So richtig. In persona. Er lädt uns in sein Lager ein, damit wir uns mal so ein Bild von seinem Business machen können. Lea und ich fahren hin. Sein Betrieb ist nicht weit von München entfernt.
Brokerstraße.
Wir fahren durch die Pampa. So richtig. Also wir reden hier von S-Bahn-Endstation und dann nochmal den Bus. Das ist kein riesiges Gewerbegebiet. Eher so Bauernhof an Bauernhof-Vibes.
Wo sind wir?
Okay, wir sind offiziell am Ende der Welt angekommen.
Also, ich glaube, wir müssen jetzt schon gucken, wie wir hier wieder wegkommen, damit wir nicht den einzigen Bus am Nachmittag verpassen, so ungefähr.
Spoiler, wir haben den Bus verpasst. Aber ist jetzt auch egal. Mitten in einer Mini-Wohnsiedlung ist das Lager von Tamer Algans Firma. Eine eher kleine Halle mit einer Art Galerie über die Hälfte der Fläche. Überall stehen Paletten, auf denen riesige Kartons voller Essensverpackungen lagern. Von Tamer Algan keine Spur. Aber auch gut, wie wir da einfach erstmal so reinlaufen, ne?
Hallo?
Ja, hallo?
Aber als wir dann nach ihm rufen, kommt er aus seinem Büro, das unten in der Halle ist.
Hallo, sind Sie Algan? Ja,
ich
bin's. Hallo.
Hallo,
grüß
dich. So, genau. Bitteschön.
Danke. Ich bin Lea Dakowski, wir hatten geschrieben.
Ja, hallo.
Genau, ich bin Aileen Dorn. Ja. Hallo.
Tamer Algan ist so um die 60, würde ich jetzt mal schätzen. Sehr sympathisch, aber auf so eine ruhige, zurückhaltende Art. Generell wirkt er total entspannt. Er trägt Sommerhemd und Slipper. Typ netter Onkel. Ende der 90er Jahre hat er die Firma von einem Bekannten übernommen. Ist da irgendwie eher so ein bisschen reingeschlittert und führt seitdem die Firma mit dem Doktortitel. Dr. Folienwerke. Und das als One-Man-Show. Denn Mitarbeitende hat er nicht.
Sie fahren dann auch immer hier den Gabelstapler?
Ja, den habe ich fahren müssen. Also das habe ich nicht so einfach gelernt. Man sieht ja auch.
Ah, okay. Ein paar Unfälle passiert.
Habe ich schon geschafft. Also jetzt schon kann ich schon fahren.
Okay, aber es sind ja auch nur Kratzer. Besser als eine Delle oder so.
Insgesamt gibt es bei Algan 17 Produkte. Und das sind neben so Zeugs wie Kaffeebechern, Kaffeebecherdeckeln, Papiertüten für Bäckereien und Dönerboxen vor allem große, spezielle Frischhaltefolien, in denen Dönerspieße eingewickelt werden. Deswegen auch Dr. Folienwerke, da. Aber wir sind natürlich vor allem für ein ganz anderes Produkt da.
Wo sind die Dönerpapiere bei euch hier?
Zwei Paletten sind da oben, zwei Paletten sind hinten. Hier ist eine offene. Auf einer Palette sind also so eine Packung, da drin ist 2400 Stück und auf der Palette sind 167 Packungen drin.
In guten Monaten verkauft Algan 8 bis 10 Paletten. Das sind 3 bis 4 Millionen Tüten pro Monat. Die verkauft er nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Klingt schon nach extrem viel für mich. Die guten Monate für den Döner sind übrigens zwischen September und Dezember, weil da die Schule wieder losgeht und es nicht mehr so heiß ist, sagt er. Ich wusste auch nicht, dass es eine Saison für Dönertüten gibt. Und zum Döner-Logo hat Tamer Algan übrigens eine Theorie.
Döner kommt ja aus der Türkei. Vielleicht ist das auch irgendein Muster, die zuerst in der Türkei benutzt wurde und dann hier nachgemacht wurde. Das weiß ich nicht. Deswegen kann ich nicht genau sagen.
Downer. Und außerdem ganz sicher nicht. Ich zumindest habe das Logo noch nie irgendwo in der Türkei gesehen. Bisschen enttäuscht sind wir also schon. Aber Tamer Algan gibt uns noch einen Hinweis, bevor wir gehen. Als er die Firma Ende der 90er Jahre übernommen hat, da wurde das Logo schon von seinem Vorgänger gedruckt. Der hat die Firma wohl Mitte der 90er gegründet. Es ist also safe to say, dass das Logo schon seit 1995 massenhaft gedruckt wird. Mitte der 90er, das heißt also zu der Zeit, wo ich gerade so auf die Welt komme und wo der Döner noch 2,50 Mark gekostet hat. Und auch damals wurde er also schon in unserer schicken Tüte serviert. Das wissen wir jetzt. Ja, und jetzt? Was sollen wir jetzt mit der Info? At this point, kurz nochmal zur Erinnerung. Wir stehen mitten in der Pampa in einem Wohngebiet außerhalb Münchens mit gefühlt 3 Häusern bei Dr. Folienwerke, haben gerade unseren Bus Richtung Zivilisation verpasst und fragen uns wirklich, was machen wir hier eigentlich?
Döner-Papers-Recherche.
Zurück im Büro, wieder ab ins Internet. Konkret heißt das, ich lande irgendwie auf Vimeo, ich weiß nicht mal, wie man die ausspricht, diese Videoplattform. Ich habe irgendwie eh nie gecheckt, wer da warum Videos hochlädt, wenn es auch YouTube gibt. Aber here we are. Denn als ich trotzdem noch einmal die Suchmaschine für Dönertütenhersteller anschmeiße, stoße ich dort irgendwo versteckt auf Seite 9 oder 10 auf ein sehr interessantes Video.
Auftritt Ekin Beuders. Studentische Hilfskraft, könnte man meinen, und liegt falsch. Der coole 24-Jährige ist Chef und wohl Deutschlands größter Dönertütenfabrikant.
Durch einen alten WDR-Beitrag von 2006, hochgeladen auf Vimeo, ist er auf einmal in meinem Leben. Ekin Beuders. Er ist Mitte 20, immer mit Cap unterwegs, auf dem Transportmittel seiner Wahl, dem Skateboard. Im Video fährt er damit in seiner Halle rum, so für coole Action-Shots. Er hat eine freche Schnauze, eine noch gerade so gesunde Portion NRW-Patriotismus. Und er wird als junger Unternehmer in seiner Fabrik interviewt. Weil?
Er ist, so nimmt er sich selbst gern auf die Schippe, Deutschlands Dönertütenkönig.
Gänsehaut. Ekin Beuders, der Dönertütenkönig.
2004 im Sommer bin ich arbeitslos geworden und habe mir überlegt, was nun, was machst du jetzt? Und mein erster Gedanke als Türke war, in den Dönerbereich reinzugehen und den kompletten Dönerbereich zu bedienen.
Ah ja, den Gedanken habe ich auch jeden Morgen. Aber das Besondere an Ekin, damals wie auch heute noch, produzieren fast alle ihre Dönertüten in Tschechien. Das ist einfach günstiger. Aber Ekin, der will mit seinem Business in NRW bleiben. Also macht er einen Plan.
Wenn ich eine schnellere Maschine in Deutschland hätte, könnte ich A, Arbeitsplätze schaffen und B, zu den gleichen Kosten wie in Tschechien produzieren.
In dem alten Fernsehbeitrag heißt es noch, er produziert 900 Millionen Dönertüten jährlich. Krass. Und dann ist der Beitrag aber schon zu Ende. Was kam dann danach? Wir forschen ein bisschen weiter und finden heraus, dass er Mitte der Nullerjahre noch aus dem Geschäft ausgestiegen ist. Heute arbeitet er in einer ganz anderen Branche. Auf der Seite seiner neuen Firma finden wir allerdings noch eine Nummer zu ihm. Und da rufen wir mal an. Denn Ekin Beuders war in den 2000ern ja anscheinend der
Dönertütenkönig.
Wenn er als die Döner Royalty nicht weiß, von wem das Logo kommt, wer soll es dann wissen? Nach mehreren Versuchen erreiche ich ihn endlich.
Sind Sie Ekin Beuders? Ach super, das ist ja witzig, dass ich bei Ihnen rauskomme. Ja, das ist jetzt ein bisschen tatsächlich random, meine Anfrage. Wir recherchieren gerade zum Thema Döner, die Geschichte des Döners.
Nein, ich kann gerade nicht rauskommen spielen. Ich habe gerade den Dönertütenkönig am Telefon.
Bei meinen Recherchen bei 2006 rausgekommen.
Ich will mit ihm über seine Amtszeit sprechen, die jetzt schon 20 Jahre zurückliegt. Und erst habe ich so ein ziemlich gutes Gefühl bei ihm. Er wirkt extrem aufgeschlossen. Und dann kippt's plötzlich ein bisschen.
Ihr habt euch ja das beschissenste Thema rausgesucht, hat er gesagt. Was ist das denn für ein Thema?
Übrigens, falls ihr euch wundert, warum man die Leute nicht einfach am Telefon auch mal selbst hört, sorry, wir sind hier nicht in den USA, wo man unangekündigt Leute aufzeichnen kann. Es gelten immer noch Persönlichkeitsrechte. Also Ekin, der findet das Thema ziemlich beschissen. Aber ich rufe ihn trotzdem nochmal an. Und da scheint er ein bisschen empfänglicher für das ganze Thema zu sein.
Ja super, ich freue mich, dann schicke ich dir gleich eine E-Mail, okay? Cool, bis dann, ciao, ciao. Ja, geil. Ich habe gerade mit Ekin telefoniert und wir haben jetzt ein Interview ausgemacht für nächste Woche. Ziemlich nice. Ich schicke ihm auch gleich eine E-Mail mit der Bestätigung und Zoom-Call und so weiter. Und dann schauen wir mal, wie das wird.
Ich kann euch sagen, wie das wird. Er kommt nicht. Tatsächlich ist Eckchen irgendwie so ein Typ, den man schwer zu fassen bekommt. Ich habe euch ja am Anfang der Folge gesagt, dass wir uns 3 Jahre auf die Suche begeben haben. Und unter anderem, weil wir 2 Jahre davon gewartet haben, Eckchen zu treffen, um vielleicht etwas von ihm zu erfahren. Und dann kriegen wir es endlich hin.
Hallo.
Hey.
Du bist ja engagiert, vor mir schon da.
Ich treffe ihn in Düsseldorf, out of all places. In einem Meetingraum im WDR-Funkhaus. Ich wollte mich vor unserem Gespräch noch ein bisschen sammeln und war eigentlich extra 20 Minuten früher da, aber Eckchen hat da schon längst auf mich gewartet.
Ja, ich arbeite noch.
Hi.
Hi,
Eckchen. Freut mich, Eileen. Ich freue mich, dass es klappt.
Ja, ja.
Ich freue mich wirklich. In meinem Kopf ist Eckchen unsere beste und wichtigste Spur in die Dönerverpackungswelt. Aber Eckchen sendet mir Mixed Signals. Denn obwohl er ja überpünktlich zu unserem Interview kommt, wirkt er immer noch so, als hätte er nicht so richtig Bock auf das Thema.
Ich habe es echt nur für dich getan, keine Ahnung, weil du mich so nett gefragt hast. Und weil ich mit dieser Sache habe ich vor Jahren eigentlich abgeschlossen.
Aber wieso eigentlich? Das klingt alles die ganze Zeit so mysteriös. Gibt es so einen geheimen Pakt, nicht über das Logo zu sprechen? Vielleicht, weil da irgendwas nicht ganz safe ist? Was kann er mir über das Logo sagen?
Ich habe eine Tüte mitgebracht.
Top. Die Marke kenne ich. Aha. Ist immer noch die gleiche Marke wie früher. Wenn ich mir die Dönertüte jetzt angucke, was empfinde ich, wenn ich die Dönertüte selber sehe?
Du kannst auch nichts sagen.
Ja, ist ein bisschen Nostalgie, ja?
Okay, check ich schon. Das mit der Dönertüte ist ja auch echt lange her. Im Vergleich zu dem Vimeo-Eckchen ist der heutige knapp 20 Jahre älter, also Anfang 40. Er pendelt für seinen aktuellen Beruf zwischen dem Düsseldorfer Umland und Antwerpen. Darüber, in welcher Branche er jetzt arbeitet, will er nicht reden. Er ist so ein bisschen reserviert, aber trotzdem auch ziemlich sympathisch und hat immer so ein freundliches Lächeln drauf. Seine Zeit als Dönertütenfabrikant hat er nicht nur gut in Erinnerung.
Ich habe mich als noch sehr jung gefühlt und dachte, ich kriege alles gestemmt.
Aber alles hat nicht geklappt. Erfolg hatte Eckchen in dieser Zeit hauptsächlich beruflich. Privat eher nicht so.
Ich sehe das nicht als Erfolg. Erfolg ist dann gegeben, wenn du vieles unter einem Hut bekommst, das Unternehmerische und dein Privatleben dann auch gedeichselt bekommst. Und dann würde ich sagen, bin ich nicht so der talentierteste Mensch, so leider. Ich bin ein einsamer Wolf, ich habe kein Umfeld.
Und mit dem Fernsehbeitrag, den wir alle so lieben,
Auftritt Eckchen Beuders,
ist er auch gar nicht so happy. Danach sollte er nämlich eine Zeit lang als Vorzeigemigrant herhalten, sagt er. Und es war auch nicht alles so, wie es damals dargestellt wurde.
Ich kann kein Skateboard fahren.
Das ist einfach ein One-Take. Auf gut Glück konntest du die paar Meter durchfahren.
Man hat mich dazu gezwungen, mit einem Skateboard in meiner Halle zu fahren, ja.
Er sagt, zu dem Zeitpunkt, wo der Beitrag gefilmt wurde, 2006, hatte er die Firma wohl auch schon verkauft. Er war also gar nicht mehr der Inhaber. Auch die Überschrift des Beitrags, Dönertütenkönig, findet er jetzt rückblickend eher bescheuert.
Gibt nichts auf Titel. Nee, gar keine Gefühle. Macht mich nicht stolz oder so. Bitte. Nein.
Gut, dann werde das jetzt auch geklärt. Aber wir schweifen ab. Ich bin ja eigentlich wegen was ganz anderem da. Der Tüte. Mit Mitte 20 hat Eckchen ein richtig großes Unternehmen. 50 Mitarbeitende mit einem Output von knapp 4 Milliarden Dönertüten im Jahr. Nach eigenen Angaben. Als ob er dann nichts über das Logo weiß, was er milliardenfach gedruckt hat.
Diese Recherche hätte ich auch machen sollen. Gar keine Ahnung, wer kam auf diese Idee? Das tut mir echt leid, also ich hätte das auch damals recherchieren sollen. Auch nur mit Copy-Paste dann einfach übernommen, ja.
Oh boy. Auch Eckchen, der Dönertütenkönig, hat das Logo einfach so benutzt. Alle haben es einfach so benutzt. Und deswegen wollte bisher auch keiner mit uns reden.
Ich bin zum nächstmöglichen Dönermann reingegangen und habe mir eine Dönertüte genommen und zu meinem Klischee-Produzenten habe gesagt, kopier mir das. Ja.
Weißt du noch, ob das ein komisches Gefühl damals war, das einfach so zu nehmen und dann weiter zu vertreiben?
Ich habe da kein R gesehen für Registered oder kein C für Copyright. Also so ist es mir eigentlich relativ egal gewesen.
Und ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Alle werden es vermutlich so wie Ekin gemacht haben und machen es immer noch so. Auch die, mit denen wir telefoniert haben. Einfach Copy-Paste.
Die wollten uns das gar nicht sagen. Kannst du dir das irgendwie erklären, warum?
Weil die das einfach nicht wissen. Die haben einfach kein Wissen dazu.
Das würde ja auch das Geghoste seitens der Hersteller und Vertreiber erklären. Und wieso die nicht gern darüber reden wollen. Alle benutzen es Copy-and-Paste-mäßig und wissen gar nicht, wer es gezeichnet hat. Und wenn wir dann bei denen anrufen, dann denken die sich vielleicht auch so, oh, jetzt kommen da die Journalisten und decken auf, was wir hier machen. Vielleicht haben die auch wirklich einfach Angst, dass wir wissen, wem es gehört und sie so ein bisschen testen wollen. Wenn die allerdings mal wüssten, dass wir auch nichts wissen. Also bisher nichts.
Hat mich sehr gefreut.
Ich habe mich auch. Danke für deine Zeit.
Ich hoffe, das hat wirklich gefruchtet. Keine Ahnung. Ich hoffe, damit kannst du was machen.
Ja, auf jeden Fall. Okay, mach's gut.
Mach's besser.
Super, mach ich. Setz mich gleich ran.
Und ich würde es ja wirklich gerne besser machen wollen, aber das Interview mit Ekin lässt mich so ein bisschen verwirrt zurück. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn einfach nicht wirklich geknackt. Er war oft sehr still, hat bei manchen Fragen nachdenklich aus dem Fenster geschaut und sehr lange überlegt. Ich glaube, er hat mit diesem Kapitel einfach wirklich abgeschlossen. Aber danke, Ekin, dass du es für uns nochmal aufgeschlagen hast. Let's be honest. Im Endeffekt stehe ich mit leeren Händen da. Ich weiß nur, dass das Logo mindestens seit Mitte der 90er Jahre gedruckt wird. Das hatte ja Dr. Folienwerke, Arzt meines Vertrauens, diagnostiziert. Und dass sich offenbar mindestens seitdem niemand Gedanken über den Urheber gemacht hat, das weiß ich jetzt auch, weil kein Copyright, einfach Copy and Paste. Aber ist das wirklich so? Ist das jetzt einfach sozusagen das Stockfoto unter den Logos? Zurück im Büro setze ich mich mit Lea zusammen. Wir browsen mal wieder im www. Genauer gesagt auf der Seite des Deutschen Patent- und Markenamts. Und ja, es mag jetzt vielleicht mega offensichtlich erscheinen, aber eine Sache haben wir bisher noch nicht gemacht. Mal zu gucken, ob jemandem das Logo gehört, also rein rechtlich. Währenddessen callen wir mit Michael.
Okay, warte. Guck mal das, was ich geschickt habe.
Excuse me? Da ist es einfach. Aus einer langweiligen grau-weißen Tabelle springt es uns direkt ins Auge. Das Döner-Logo. Auf der Seite des Deutschen Patent- und Markenamts. Also da, wo man alle offiziell eingetragenen Marken findet. Und?
Einer hat ja sicher die Rechte anscheinend gesichert.
Das Döner-Logo ist eben nicht copyright-free, wie alle denken. Es gehört jemandem. Und da ist sie, unsere nächste Spur.
Das war die erste Folge von Obsessed Döner Papers. Wenn ihr jetzt denkt, ich weiß ja immer noch nicht, wer das Logo jetzt gezeichnet hat, dann springt mal schnell rüber zum Podcast und hört weiter. Wir verlinken euch Obsessed Döner Papers natürlich auch nochmal in den Shownotes. Eine neue Folge Deep Doku bekommt ihr in 2 Wochen. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kommentar oder eine Bewertung dalasst oder wenn ihr bei unserer Umfrage mitmacht und uns mal Hinweise gebt, welche Folgen ihr euch demnächst wünscht.